ARD.
Stell dir vor, du musst dringend aufs Klo. Du stellst dich hinter die Büsche und pinkelst. Und plötzlich steht dein Oberbürgermeister hinter dir und weist dich zurecht.
Gehen Sie bitte nächstes Mal zur Toilette, nicht in die Büsche. Dankeschön.
Das ist Boris Palmer. Willkommen in der Achterbahn, in die steigt, wer sich mit Boris Palmer beschäftigt. Es gibt etwas, das ihn wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten antreibt.
Mein Hauptantrieb ist die Welt retten, und zwar aus dem Tübinger Rathaus. Aber das sollten noch ein paar mitkriegen, weil sonst wird die Welt nicht gerettet.
Das ist Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung. Der Podcast, der sich fragt, was eigentlich mit Boris Palmer los ist. Wie und warum wird der Oberbürgermeister einer mittelgroßen Stadt in Süddeutschland immer wieder zum Gesprächsstoff fürs ganze Land? In dieser Folge gehen wir weit zurück. In Boris Palmers Kindheit in den 1970er und 80er Jahren. Und noch weiter. Bis in die 1930er Jahre. Da wird Boris Palmers Vater Helmut geboren. Ich bin Alex Müller.
Und ich bin Sandra Kollnick. Das ist Folge 2. Pippi im Park.
Mein Hauptantrieb ist die Welt retten.
Ein höchst rationaler Faktenhuber.
Er wirkte wie so ein Bübchen irgendwie.
Eine gewisse Neigung zum Unbeherrschtsein.
Eine Art, die Leute vor den Kopf stößt.
Weil er mit dem Hintern einreißt, was er vorne gemacht hat.
Es macht ihm Spaß zu provozieren.
Die Szene im Park, die du gerade beschrieben hast, die passiert, während ich mit Boris Palmer für ein Interview durch die Stadt spaziere. Wir sind da im alten Botanischen Garten unterwegs, so heißt der Tübinger Stadtpark, oder auch kurz BOTA. Wir sprechen gerade über das Problem mit Drogenhändlern im BOTA. Da entdeckt Boris Palmer diesen Wildpinkler, der hinter den Büschen steht und sich erleichtert.
Wir können halt dem Herrn da beim Pinkeln zugucken?
Nein. Heute
ja, das sind die Dinge, das willst du halt nicht in dem Stadtpark. Entschuldigung,
nee.
Das will man halt einfach nicht. Ja.
Nee.
Und der gute Mann wird es auch wissen, dass es nicht erlaubt ist. Nächstes Mal bitte zur Toilette gehen, ja?
Ja.
Ja?
Was?
Gehen Sie bitte nächstes Mal zur Toilette, nicht in die Büsche. Dankeschön.
Vielen Dank, schönen Tag.
Das ist so eine Sache, die werde ich wahrscheinlich nie ganz los. Man könnte ja einfach achtlos vorbeigehen, wie es alle anderen machen. Das hat mir aber schon wirklich mein Vater beigebracht, da können wir zurückgehen in die Kindheit. Wenn irgendjemand da Papier auf die Straße geschmissen hat, dann war für uns klar, das hebt man auf.
Du gehst also mit dem Oberbürgermeister von Tübingen durch den Park und der macht plötzlich einen auf Pipi-Polizei. Du stehst daneben und denkst dir...
Oh, meine Reporterin-Seele war so, ja, geil! Persönlich hatte ich aber eher so ein Gefühl von Fremdscham und habe geguckt, ob ich irgendwo ein Bonbonpapier finde, das ich vom Boden aufheben kann, um irgendwie dieser Situation zu entkommen. Aber genau wegen solcher Szenen hat Boris Palmer in Tübingen tatsächlich den Spitznamen der Sheriff.
Und würdest du sagen, das passt auch zu Boris Palmers Vater? War der auch so ein Sheriff?
Helmut Palmer war viel Bürgerrechtler, Rebell. Manche fanden auch ein Verrückter. Die Zeitung Welt hat ihn mal Deutschlands ersten Wutbürger genannt.
Unser Vater, hinreichend bekannt, war ein streitbarer Zeitgeist, der nicht nur dem Streit nicht aus dem Weg gegangen ist, sondern ihn auch gerne mal begründet hat.
Das ist wieder Patrick, Boris Palmers jüngerer Bruder. Es deutet sich schon an, der gemeinsame Vater Helmut Palmer ist ein krasser Typ.
Ich nenne mal ein paar Zahlen zu ihm, die ich gefunden habe. Über 250 erfolglose Kandidaturen, meistens als Bürgermeister. Insgesamt saß er etwas mehr als 400 Tage im Gefängnis, also fast anderthalb Jahre. Das letzte Mal mit fast 70 Jahren, schon von seiner Krebserkrankung gezeichnet. Und rund 70 Mal musste er vor Gericht erscheinen, meistens wegen Beleidigung. Ich würde sagen, streitbar drückt es noch ziemlich milde aus. Wie streitbar er war, lässt sich gut an einer Wahl erzählen. Die hätte er fast gewonnen, wenn CDU und SPD nicht solche Angst vor ihm gehabt hätten. Dafür müssen wir ins Jahr 1974. Waterloo von ABBA gewinnt den Grand Prix de la Chanson.
Heute ESC.
Baden-Württemberg wird, Überraschung, von der CDU regiert. Der Ministerpräsident heißt Hans Filbinger. Er ist seit 1966 im Amt. Bis heute ist er durch die Filbinger-Affäre bekannt. 1978 muss Filbinger nämlich als Ministerpräsident zurücktreten, weil rauskommt, dass er als Militärrichter unter Hitler mindestens ein Todesurteil ausgesprochen hat. Das ist wichtig im Kontrast zu Helmut Palmer. Der ist von Beruf eigentlich Pomologe, also übersetzt, er kennt sich mit Obstbau aus. Aber er hat auch eine Mission.
Ich habe noch nie gesagt, die deutsche Justiz, das ist meine Sprache schon gar nicht, sei voller Nazischweine. Dann würde ich nämlich tatsächlich solche sagen, aber das hat er nicht gesagt und auch nicht gedacht, sondern ich habe gesagt, die Justiz ist nie gereinigt worden. Das ist was ganz anderes.
Er ist fest davon überzeugt, dass in den Parlamenten und Gerichten noch viele Altnazis sitzen, deren Karriere das Ende von Hitlers Regime quasi unbeschadet überstanden hat. So wie Ministerpräsident Filbinger. Und Helmut Palmer will, dass die Regierenden endlich auf die Wähler hören. Auf den Bürgerwillen, wie er das nennt.
Und wie will er das erreichen?
Indem er wieder und wieder bei Wahlen antritt. Für ihn ist das, so sagt er es selbst, ein Beitrag zur Demokratie.
Ich möchte nur einmal andeutungsweise sagen, ohne mich wären in 200 Gemeinden des Landes nicht einmal ein Hauch von Demokratie möglich gewesen. Gorbatschow hat gesagt, zu einer Wahl gehören mindestens zwei. Und wenn die Bürgermeister im Bürgermeisterkartell abgesprochen Einmannkandidaturen aufziehen, dass 70% der Wähler gleich gar nicht zum Wählen gehen, das kann man ja bleiben lassen. Hier habe ich dem Land einen Riesendienst erwiesen, dass die Leute überhaupt die Möglichkeit haben zu wählen.
Also wenn ich Helmut Palmer hier richtig verstehe, macht er Demokratie erst möglich, ne? Also findet er. Auf jeden Fall ist er von sich und seiner Mission überzeugt. Allerdings, du hast es schon gesagt, verliert er eigentlich immer.
Einmal hat er gewonnen, also fast. Und zwar 1974. Boris ist da 2 Jahre alt. Papa Helmut will mal wieder Bürgermeister werden. In Schwäbisch Hall. Das hat damals 31.000 Einwohner. Die Stadt liegt schön umringt von Grün im Kochertal. So eine mittelalterliche Stadtkulisse. Also viel Fachwerk, grober Stein, kleine Türme und so weiter. Für seinen Wahlkampf zieht Helmut Palmer in der Stadt unter anderem durch Kneipen und hält da flammende Reden.
Und im Fall meiner Wahl würde die Innenstadt gesperrt für diese Stinkesel.
Er bezeichnete Autos als Stinkesel, das habe ich richtig gehört, oder? Das ist eigentlich ein Video, was wir da gerade gehört haben und stammt aus dem SDR-Abendjournal, also dem Retro-SWR. Helmut Palmer ist da so Mitte 40, hat dichtes braunes Haar und seitlich so typische 70s-Koteletten. Er trägt, zumindest in diesem Video, ganz ordentlich Hemd, Krawatte und Sakko. Und wenn er nicht wütend schreit, dann grinst er ziemlich frech, würde ich sagen.
Aber Helmut Palmer schimpft halt wirklich viel. Vor allem gegen die, in seinen Augen, faule Stadtverwaltung. Und es geht ihm auch um den Umweltschutz. Wie du gerade gehört hast, ist eine seiner Forderungen, die Innenstadt von Schwäbisch Hall autofrei zu machen. Darum will er eine Seilbahn bauen lassen.
Okay. Wir haben es ja schon angedeutet. Helmut Palmer ist umstritten. Das hört man sehr, sehr deutlich an dem Tonfall des SDR-Reporters, der damals über die Wahl in Schwäbisch Hall berichtet. Der ist wirklich sehr offensichtlich kein Fan. Und das, obwohl Helmut Palmer sogar seine eigenen Fangesänge mitbringt.
Wir sind mit dem Palmer da.
Ein Tag vor der Wahl. Palmer auf Stimmenfang in einer Haller Kneipe. Er wendet sich im Wahlkampf an die Apolitischen. Denn der Allparteiengegner ist hier König wie der Einäugige unter den Blinden. Mit derben Späßen versucht er, sich anzubiedern.
So viel zum Thema unabhängige Berichterstattung.
In einer anderen Szene in diesem Fernsehbericht sehen wir Helmut Palmer auf einem Platz in Schwäbisch Hall. Er ist umringt von Menschen und streitet sich mit einem, ich vermute, politischen Gegner, der mit Hut und grauem Mantel so deutlich strenger aussieht als Palmer. Der Kollege damals ordnet das dann so ein.
Auf Kritik reagiert Palmer wütend. Polemik als Ersatz für Sachargumente. Und deshalb sehen viele in ihm den starken Mann, den Volkstribun, der sich der Obrigkeit entgegenstellt. Doch seine größte Stärke, er kann lauter schreien als alle anderen.
Ihr seid doch alle gottstreifliche Heuchler. Ich kenne euch doch alle. Ich kenne euch zur Genüge.
Immer Sie sind der feine Mann, die anderen alle.
Nein, ich habe noch nie gesagt, dass ich ein feiner Mann bin. Ich sage, dass ich ein grober Klotz bin. Aber ehrlich, und ihr seid die feine Leide und durch unehrlich. Ich schlicht die Unehrlichkeit aus den Augendeckel raus.
Alter. Also Debatten mit Boris Palmer können hart sein. Ne? Ich erinnere da nur an Schlichtung Schuckert 21 in der letzten Folge. Aber Helmut Palmer, der ist echt nochmal eine andere Nummer, oder?
Was dieser grobe Klotz da sagt, kommt aber offenbar gar nicht so schlecht an. Helmut Palmer holt im ersten Wahlgang über 40% der Stimmen. vor allem in den ländlichen Teilorten. Die Zeitungen am Tag nach der Wahl, die überschlagen sich. Ich kann es nicht anders beschreiben. Der Pressespiegel im Radio, der klingt so.
40,7% echte Palmer-Stimmen, das kann und darf doch nicht wahr sein in der alten, freien Reichsstadt Schwäbisch Hall.
Schreibt das Haller Tagblatt am Morgen nach der Wahl und stellt die bange Frage.
Hat die Demagogie schon wieder oder noch solche Anziehungskraft?
Auch der Bericht der Heilbronner Stimme klingt äußerst betroffen.
Verwirrung und tiefe Resignation herrschte in allen Teilen der Region Franken, als gestern Abend das Ergebnis bekannt wurde. Zahlreiche Bürgermeister und Verwaltungsbeamte sprachen von einer Katastrophe und einem Schlag ins Gesicht der Demokratie.
Die Wortwahl, krass, ein Schlag ins Gesicht der Demokratie und Demagogie, also Volksverhetzung.
Das war die eine Seite. Es gab auch Journalisten, die Palmer gefeiert haben.
Die Schwäbische Zeitung befindet:
Ein Mann, nicht universitätsgebildet, aber hochintelligent, den Blick nicht getrübt durch Jahre der Parteidisziplin, das Rückgrat nicht angeknackst von der Stufenleiter im öffentlichen Dienst. Palmer kennt keine faulen Kompromisse, nur den kerzengeraden Weg.
Die Südwestpresse gibt sogar die Parole aus:
Mehr Palmers Heer. Man wünschte sich, in den Gemeinderäten, auf den Bürgermeisterstühlen dieses Landes säßen endlich viele, viele kleine Palmers. Denn dann würde mehr gehandelt.
Auch der damalige Ministerpräsident Filbinger reagiert auf den Wahlsieg von Helmut Palmer.
Ich bin der Meinung, man sollte diesen Fall Palmer nicht verharmlosen. Man sollte ernsthaft einmal der Frage nachgehen, ob sich hier eine generelle Neigung in der Bevölkerung, die etwa nicht auf Hall beschränkt wäre, ausdrückt. Ein Verdruss am Staat oder ein Verdruss an den politischen Parteien und eine Suche nach Alternativen.
Also dieser Ministerpräsident, der macht sich schon Sorgen, dass der Palmer Zuspruch kriegt. Aber er findet, das Problem liegt natürlich bei den Bürgern und nicht bei den Politikern. Also so würde ich das zumindest verstehen, was er da sagt. Dabei hat Palmer zwar die Wahl gewonnen, aber das Bürgermeisteramt noch nicht.
Der Bürgermeister in dieser Wahl braucht die absolute Mehrheit, also mehr als 50% der Stimmen. Auf Platz 2 nach Palmer liegt ein anderer parteiloser Kandidat. Weil CDU und SPD Palmer unbedingt verhindern wollen, ziehen sie ihre Kandidaten zurück, damit der parteilose Kandidat, der nicht Palmer ist, im zweiten Wahlgang gewinnen kann. Und so kommt's auch. Das macht Palmer so wütend. Nach der verlorenen Wahl klettert er auf eine Statue auf dem Schwäbisch-Haller Rathausplatz mit Megafon.
Sie brauchen sich doch über diesen Wahlsieg, über diesen Ergaunerte nicht freien. Das ist doch der übelste Wahlsieg, den es je gegeben hat.
Oft genug ging es natürlich auch um seine Befürchtung, dass hier in Wirklichkeit noch die braune Nazisuppe kräftig köchelt und man nur ein demokratisches Mäntelchen über irgendwas drüber stülpt. Das war für unseren Vater oft das größere Thema. Das wird heute gerne übersehen, aber er ist in der Zeit aufgewachsen, in den 30er Jahren, als Halbjude. Das ist ein Begriff, den er gehasst hat und zeitgleich hat er ihn sein Leben lang begleitet.
Warum ist er so? Die Frage schwebt ein bisschen über diesen kompletten Podcast. Zum Glück gibt es eine 400-seitige Doktorarbeit über Helmut Palmer. Sie heißt Bürgerengagement und Protestpolitik. Das politische Wirken des Remstal-Rebellen Helmut Palmer und die Reaktion seiner Mitmenschen. Geschrieben wurde sie natürlich, Überraschung, an der Uni Tübingen von einem Mann namens Dr. Jan Knauer. Der ist in einem Nachbardorf von Geradstetten aufgewachsen, also wo auch Helmut Palmer herkommt und Boris und Patrick Palmer auch aufgewachsen sind. Für diese Folge habe ich mir den Teil über Helmut Palmers frühes Leben angeschaut, also ne, über seine Kindheit und Jugend. Das Kapitel heißt Die soziale Konditionierung. Also ein bisschen technisch, aber eigentlich ist es genau das, wonach wir gesucht haben.
Und also ein Versuch, die Frage zu beantworten, wie ist er so geworden?
Mhm. Helmut Palmer ist 1930 geboren in Untertürkheim, also direkt hier bei Stuttgart. Seine Mutter ist auch aus Geradstetten. Die Gegend ist streng evangelisch-pietistisch. Also die Klischee-schwäbischen Tugenden geben vielleicht so ein bisschen ein Gefühl für die Religion. Ich würde sagen Sparsamkeit, Genügsamkeit und Ordnungssinn.
Stichwort Kehrwoche. Also dieser allseits beliebte, streng einzuhaltende Treppenhausdienst in schwäbischen Mietshäusern.
Es sind Klischees, aber irgendwie steckt auch ein wahrer Kern drin, also sag ich als Nike-Schmeckte.
Oh, du bist ja schon fast Native Speaker. Müssen wir aber vielleicht noch übersetzen. Nike-Schmeckte ist auch Schwäbisch für Menschen, die zugezogen sind.
Diese Pietisten haben also klare Vorstellungen von gut und böse, anständig und unanständig. In diese Welt wird Helmut Palmer geboren. Und jetzt kommt's, als uneheliches Kind eines jüdischen Vaters. 1930. In dieser Zeit macht ihn das in den Augen einiger Leute zum Halbjuden.
Und die NS-Zeit steht ihm erst noch bevor.
Ich wusste von der Straße her, wer ich war, aber meine Familie hat es mir leider erst gesagt, mit einer Quittungskarte mit dem Aufdruck jüdischer Mischling ersten Grades, als ich in die Lehre musste. Und das war natürlich zu spät. Das war für mich nicht zu verkraften. Ich hatte den Namen Mose, das war der gelbe Punkt, das war der Judenstern. Das war furchtbar.
Helmut Palmer wächst bei seinem Opa in Gerardstetten auf. Wie es in dem Dorf zwischen 1933 und 1945 zugeht, wissen wir dank einiger Metallkisten. Die NS-Leute in Gerardstetten vergraben nämlich darin alle Unterlagen und Akten, als die US-Armee kurz vor Kriegsende quasi schon im Dorf steht. So habe ich das in der Doktorarbeit über Helmut Palmer gelesen. Sie wollen eine Art NS-Mustergemeinde aus Gerardstetten machen. An den Ortseingängen werden zum Beispiel Schilder aufgestellt. Da steht fett drauf, hier sind Juden unerwünscht. Die Hetze gegen Juden findet auch in der Schule statt. Helmut Palmer beschreibt das selber in seinem Buch mit dem sehr zurückhaltenden Titel Mein Kampf und Widerstand.
Oft erschien dieser unser Klassenlehrer in blank gewichsten Reitstiefeln. Die Tür flog auf und knallte ins Schloss. Nach dem markigen Heil Hitler, alle Hände flogen hoch, kam die gebrüllte Frage: Wer ist schuld am Krieg? Und wir mussten zurückschreien: Die Juden! Vor Angst schiss ich anfangs in die Hose. Gnädig wurde ich nach Hause zur Reinigung entlassen.
Richtig prägend sind für Helmut Palmer die Monate, nachdem Gerardstetten durch die US-Armee eingenommen worden ist. Er beobachtet, wie Leute, die gerade noch überzeugte Nationalsozialisten waren, wieder zu braven Bürgern werden und in die ortsansässige Kirche gehen. In die Kirche, der sie noch vor wenigen Monaten das Leben schwer gemacht haben. Helmut Palmer beschreibt später, wie er da sein Misstrauen gegenüber Machthabern entwickelt hat. Er will sich niemals mehr bevormunden lassen.
Auch Helmut Palmers Söhne machen in ihrer Kindheit Erfahrungen mit Antisemitismus. Patrick Palmer erzählt da diese Geschichte über Boris.
Boris ist mal mit einer blutigen Nase aus dem Schwimmbad nach Hause gekommen und der Spruch, der dazu fiel, war in der Tat, da hast du es, du Vierteljude, ja, ihr habt es nicht anders verdient. Also Antisemitismus, weil das ja nun momentan gerade uns durchaus wieder beschäftigt, aus all den ungesunden Gründen. Antisemitismus haben wir als Kinder in vielfältiger und in wirklich unglaublich schmutziger Form erlebt.
Boris Palmer ist 1972 geboren. Das heißt, das muss so in den frühen 80ern passiert sein. Und da sprechen Leute allen Ernstes über Vierteljuden und Frauenkind, sag mal. Ich hätte es echt in den 90ern nicht vermutet, aber heute ist leider wieder klarer, dass es diesen Antisemitismus bis heute gibt.
Boris Palmer hat für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Oder in Boris' Worten?
Mit meinem Vater hatte ich es nicht leicht. Und der Druck anderer Leute, Hänseln, böse Worte, den gab es in der Jugend. Bis hin zu den Sprüchen, man hätte ja wohl vergessen, meinen Vater zu vergasen. Also es war nicht einfach. Aber das hat zum einen in mir Kräfte geweckt und zum anderen vielleicht auch hart gemacht, was man in der Politik schon sein muss. Und deswegen denke ich, insgesamt war das für mich alles in allem förderlich und nützlich.
Ich fasse das mal kurz zusammen. Nur die Harten kommen in den Garten. Für Boris Palmer sind es aber nicht nur die Anfeindungen, die ihn abhärten, sondern auch das Leben mit seinem Vater. Eine 70er-Jahre-Stadthalle, so ein Eierkarton in irgendeinem schwäbischen Städtchen. Und zwei Jungs, so 10, 12 Jahre alt, stehen am Eingang mit einer Rolle dieser Abreißtickets, die es auch im Schwimmbad gibt für Pommes. Das sind Patrick und Boris Palmer, die für den Vater die Kasse managen.
Ich glaube, er war der einzige Politiker, der 5 Mark Eintritt für seine Wahlkampfreden nehmen konnte, weil die so unterhaltsam gewesen sind. Und dann waren mein Bruder und ich draußen die Kartenabreißer und haben natürlich drinnen dann auch die Reden gehört, was begeistert, wenn der Vater vor so vielen Leuten spricht. 1000 Leute waren keine Seltenheit. Und er hat dann auch recht früh gesagt, dass wir uns da selber direkt einbringen müssen.
Die Kinder sollen sich selber in den Wahlkampfveranstaltungen einbringen, echt?
Vor allem der kleine Boris muss mit auf die Bühne.
Ich kann mich an eine Szene erinnern, an Nürtingen in der Stadthalle. auch so mit 1000 Leuten. Ich bin natürlich sehr aufgeregt, ne? So als kleiner Junge mit 10, 11 Jahren, wenn man da vor 1000 Leuten sprechen soll. Jedenfalls, der Vater holt mich hoch und dann darf ich meinen Spruch sagen. Und der Spruch lautet, in der Politik ist es wie im Obstbau, man muss die Oberen stutzen, damit die Unteren mehr Licht kriegen.
Brüller. Das Publikum erwartet wohl von Palmer-Veranstaltungen genau solche Szenen. Wie steht denn Boris Palmer heute dazu, wie er von seinem Vater so in Wahlkämpfen eingesetzt wurde?
Er kommt nochmal mit seinem »Nur die Harten kommen in den Garten«.
Naja, natürlich haben wir schon mal Lampenfieber und will nicht. Und der Vater sagt, das musst du jetzt aber machen. Also da wird dann schon auch der eigene Schweinehund, ne, der wird dann da überwunden. Und ja, fordern und fördern, würde man ja heute modern sagen. Vater hat schon sehr gefordert. Aber alles in allem, würde ich sagen, hat es meine Möglichkeiten, was ich erreichen kann, vergrößert.
Und der kleine Bruder Patrick?
Patrick Palmer hält sich eher im Hintergrund. Er ist ja auch 2 Jahre jünger als Boris. Eingeprägt haben sich die Wahlabende für ihn aber doch. Er findet, dass die Darstellung seines Vaters in so Beiträgen wie diesem SDR-Abendschau-Dings, das wir da vorhin gehört haben, Helmut Palmer nicht gerecht werden.
Bei den Wahlkampfveranstaltungen von Helmut war unglaublich viel Energie im Raum. Und mir war klar, dass mein Vater daraus sehr viel bezieht. Ja, also diese öffentliche Wirkung, die er hatte, die war enorm. Und wenn man heute die wenigen Ausschnitte, die es im Film gibt, sieht, ist manches davon, wenn ich das sehe, ich fühle mich da merkwürdig berührt, weil es tatsächlich so ausschaut, als ob da ein Populist vor einer willigen Audienz den Saal zum Kochen bringt. Das war es, glaube ich, nicht. Aber es gab diese Momente, wo nicht nur der Applaus frenetisch war, sondern wo da eine Energie im Raum war, die ich nicht verstanden habe. Und ich glaube, wo einfach auch viel Wut und viel Ärger, heute wird man wahrscheinlich den Begriff Wutbürger da sehr schnell ins Spiel bringen, wo das da war.
Da sind sie wieder, die Wutbürger, ne? Den Begriff gibt es da noch nicht, aber offensichtlich herrscht eine Wutbürger-Stimmung schon in den 1970er und 80er Jahren. Und Helmut Palmer scheint diese frühen Wutbürger abzuholen.
Es herrscht großer Politikfrust. Vor allem bei den Jüngeren haben viele keinen Bock mehr. Auf Behördenwillkür, auf Altnazis in hohen Positionen, auf verkrustete Strukturen. Genau Helmut Palmers Themen.
Wenn man sich so anschaut, was da los war. In den 1980ern herrscht der Kalte Krieg zwischen den USA und Russland. Beide Länder quasi bis an die Zähne bewaffnet, auch mit Atomwaffen. Aber bisher hat keiner auf das rote Knöpfchen gedrückt. Aber alle haben Angst davor, dass es irgendwann passiert. Die Friedensbewegung bekommt also ordentlich Zulauf. Zum Beispiel sollen in den 80ern im kleinen Ort Mutlang Pershing-2-Raketen positioniert werden. Das sind Mittelstreckenraketen mit nuklearen Sprengköpfen. Und sofort protestiert die Friedensbewegung.
In Westdeutschland gibt's allgemein so eine Unzufriedenheit mit dem Staat. Bei vielen hat zum Beispiel die geplante Volkszählung für Schnappatmung gesorgt. So die Vorstufe zum Überwachungsstaat. Da gibt's auch richtig heftige Proteste.
Also einiges, was ich über die Zeit gelesen habe, erinnert an heute. Nicht in den Details, ne? Da ist die Situation schon eine sehr andere. Aber dieses Grundgefühl, die da oben machen nicht das, was wir brauchen. Dass die Berufspolitiker die Verbindung zum realen Leben der Leute verloren haben.
Die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger damals wie auch heute sind ähnlich. Entweder kaum Interesse an Politik und Rückzug ins Privatleben. Oder die Rebellion. Für die entscheidet sich Helmut Palmer. Parallel gründet sich eine Protestpartei mit einer neuen Geschmackssorte. Das sind 1980 die Grünen. So können die Menschen auch über ihr Kreuzchen bei den Wahlen protestieren. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Wenn da einer wie Helmut Palmer die Themen auf seine Art anspricht, direkt, wütend, offen, da spricht er wohl vielen aus der Seele. Er traut sich, das auszusprechen, was man so nicht sagt. Obst und Politik gehören für Helmut Palmer zusammen. Aber er hat nicht nur seinen Sohn Boris in Stadthallen auf die Bühne geholt, um über Baumschnitt und die da oben zu reden, sondern er hat seinen Obststand auch als politische Plattform benutzt. Und seine Söhne hängen mit drin. Um das zu verstehen und was das alles mit Plastiktüten zu tun hat, gehen wir jetzt auf den Tübinger Marktplatz.
Ein Ort, der den alten Palmer und den jungen Palmer über 50 Jahre hinweg verbindet.
Seit ich 5 oder 6 Jahre alt bin, kenne ich den Tübinger Marktplatz aus der Verkäuferperspektive, wo ich früher Salate und Erdbeeren verkauft habe. Mein Vater hat immer gesagt, es ist der schönste Marktplatz im Land.
Der Marktplatz in Tübingen. Wenn du da stehst, fühlst du dich von Geschichte umringt. Ein schmales, hohes Fachwerkhaus am anderen, dicht an dicht. Gleichzeitig ist es ein super sonniger Platz mit Kopfsteinpflaster. Und ich glaube, die örtlichen Cafés nutzen vermutlich jeden erlaubten Zentimeter, um das auszukosten. Das Rathaus ist von 1400 irgendwas. Orange und rot und braun und mit so ganz feinen schwarzen Zeichnungen bemalt. Ich habe es nachgelesen. Die Bilder behandeln Themen aus der biblischen und römischen Geschichte. Aber ist ja kein Kunstseminar hier.
Genau hier, vor dem Rathaus, habe ich mich mit Boris Palmer zu einem Interviewspaziergang durch die Stadt getroffen.
Wie ist denn der Boris so im Interview?
Unaufgeregt und unkompliziert. Der ist ein Medienprofi. Das fiel schon auf, als ich das Interview angefragt habe. Die meisten Interviewpartner, auch die Erfahrenen, die wollten vorab wissen, worum es gehen wird, was für Fragen gestellt werden und so. Palmer, der will gar nichts wissen. Auch nicht, worum es in dem Podcast gehen soll, wann der gesendet wird und solche Dinge. Er hat mir 2 Stunden gewährt und weiß, dass ich ein Interview führen möchte, während wir durch die Stadt gehen. Alles andere scheint ihm völlig wurscht zu sein.
Und dann seid ihr los, vom Marktplatz aus zu Fuß durch Tübingen.
Boris Palmer ist oft zu Fuß oder auch mit dem Rad in der Stadt unterwegs. Für die Tübinger ist das ein gewohntes Bild und für Boris Palmer ist der Marktplatz ein, im wahrsten Sinne des Wortes, altbekanntes Pflaster. Papa Helmut hat ja nicht nur Obstbäume geschnitten und Wahlkampf gemacht, er war ja vor allem Obsthändler und mit seinem Stand auf den Märkten in der ganzen Region unterwegs.
Der Normalfall war 3 Uhr aufstehen, dann was aus dem Kühlhaus raus muss, also verderbliche Sachen, Himbeeren, ne, so. Rein in LKW nach Stuttgart auf den Großmarkt. Dann gibt es Vesper auf dem Weg nach Tübingen. Und um 6 Uhr muss man da sein, dann 1 Stunde lang den Stand aufbauen. Dann gibt es die Chance, nochmal was zur Vesper. Und dann so von 7:30 bis um 12 ist dann Verkauf angesagt für mich. Mein Vater verkauft die ganze Zeit. Und um 12 Uhr kommt dann hier der Kopenhagener Glockenschlag. Und wenn dieses Ding Dong Dong, das kenne ich also seit ich 4 oder 5 Jahre alt bin, wenn das ertönt, ist die Ansage vom Vater, so, aufhören mit Verkaufen, einlade. Dann bin ich 1 Stunde mit Einlade beschäftigt, er verkauft weiter. Um 1 sollte Schluss sein und dann fahren wir heim nach Geradstätte. Da lädt man alles wieder aus, die Sachen ins Kühlhaus, die verderblich sind. Dann darf ich 3 Stunden ins Freibad und um 6 Uhr muss ich wieder zurück sein. Weil dann kommen die ganzen Bauern und bringen die Ware für den nächsten Tag. Die wird bis 7 Uhr angenommen, dann kommt es wieder ins Kühlhaus oder in der LKW. Und so um 7:30 ist Feierabend.
Also 5 Tage die Woche auf Märkten im Stuttgarter Umland helfen und das in den Ferien. Also die Palmer Jungs haben wirklich gelernt zu arbeiten. Ne? Das sagt zumindest Boris Palmer auch sehr gerne, wenn irgendwer versucht, ihn als Studierten abzustempeln, der keine Ahnung hat, was harte Arbeit ist. Ne? 5 Tage die Woche Markt also. Und immer freitags ist Tübingen dran.
Und freitags ist richtig viel los auf dem Markt. Als ich mit Palmer für das Interview unterwegs bin, ist es Montagmittag. Und da stehen nur noch ein paar einzelne Wochenmarktstände.
Der Montagsmarkt gibt es eigentlich fast nicht mehr. Schade, das war früher anders, aber das hat sich verschoben. Seit es den Samstagsmarkt gibt, ja, ist der Montagsmarkt immer schwächer geworden.
Nicht mehr so wichtig.
Eigentlich ist der Herr Kehrer mittlerweile allein.
Das der kennt Ihren Vater noch.
Ja, genau.
Ich habe ihn noch richtig erlebt, ja, ja.
Stell dir einen grauhaarigen, bisschen brummigen Mann vor, mit grüner Schürze, der Blumen, Obst und Gemüse verkauft. Das ist Herr Kehrer.
Ja, war manchmal freundlich und an der Tag, aber es war wieder schlecht in der Zeitung gekommen. Er war ein bisschen unterschiedlich, ja.
Und wenn er schlecht drauf war, was hat er dann gemacht?
Also, hat er ein bisschen rumgeschrien oder so, politisch mal was war.
Ich glaube, beim Herrn Kehrer brauche ich jetzt doch Hilfe. Würdest du bitte einmal übersetzen, Schwäbisch-Hochdeutsch?
Herr Kehrer sagt, Boris Vater war launisch. Schlecht drauf war er vor allem dann, wenn über ihn schlecht in der Zeitung berichtet wurde oder wenn es um Politik ging. Helmut Palmer hat da keine Scheu, seinen Marktstand als Bühne für politische Botschaften zu nutzen und sich über alles und mit jedem zu streiten. Oder er pfeift eben seine Kundschaft zusammen, weil die in seinen Augen irgendwas falsch gemacht hat. Das können wir uns sogar anhören. Danke, SWR-Archiv.
Entschuldigung. Einmal schicken zum
Der Kunde hat nicht immer recht. Letztes Mal habe ich bloß äußert gehen.
Ja, Sie haben auch nicht immer recht.
Die Frauen gehören das alle gerne in Palma auch
ich
zu.
Ich höre Sie gerne, weil Sie nicht einer der wenigen sind, der Zivilcourage hat.
Danke vielmals.
Ja.
Gestern habe ich geschrieben, wenn ich Finanzminister wäre, gäbe es Geld genug. Dummheit und Faulheit verschleiern und wir hätten Geld
so
genug.
So großartig, der Ausspruch. Ja. Der gehört in jede Kirchentür rein.
Ich stamme mütterlicherseits aus einer Gärtnerei, die einen Wochenmarkt betreibt. Und den alten Palmer, der Helmut, mit dem habe ich schon die Vesperpause geteilt. Den kannte ich schon in den 70er Jahren.
Das ist Bernd Kugel.
Auf den bin ich gestoßen, weil er Boris Palmer schon ewig kennt und auch zu seinem Freundeskreis gehört.
Und ich höre es schon, er ist ein Einheimischer.
Ich gebe Übersetzungshilfe, wenn es nötig ist. Es war übrigens ein sehr angenehmes Interview, weil ich ihn an seinem Arbeitsplatz getroffen habe, im Freibad. Bernd Gugel, Anfang 60, ist so ein schmaler, drahtiger Typ. Im Schwimmbad war er natürlich in Berufskleidung. Weißes T-Shirt, blaue Shorts und Trillerpfeife um den Hals. Braun gebrannt, klar. Salz- und Pfefferhaar und so ein ansteckendes Grinsen. Seine Familie ist, sagt er, seit Jahrhunderten in Tübingen zu Hause. Ein Teil dieser Urtübinger Familie Gugel war Marktbeschicker, wie Helmut Palmer. Also hat Bernd Gugel in den 1970er Jahren nicht nur den kleinen Boris auf dem Marktplatz kennengelernt, sondern auch Vater Helmut. Und das muss eindrücklich gewesen sein.
Dessen Marktstand war halt vis-à-vis von dem meines Großvaters oder Onkel. Und ich habe das tatsächlich erlebt, wenn der über Beamte gewettert hat, das Rathaus gestürmt hat oder jemand mit der Plastikguck irgendwie kam. Das ging dann mal laut zu.
Plastikguck?
Plastikguck, schwäbisch für Plastiktüte. Bei der Politik und bei der Plastiktüte, da war Helmut unerbittlich. Die Leute sollten gefälligst Einkaufskörbe mitbringen. Das hat auch der Herr Kehrer bestätigt. Da ging es manchmal richtig hoch her am Marktstand.
Ja, das hat da drüben, wenn sie gekommen sind, ohne Korb oder ohne was, da hat er gesagt, ohne Korb verkaufe ich nichts und so. Tragtasche gab es nicht in der Zeit oder hat er einfach auch nicht verwendet.
Helmut Palmer schickt also allen Ernstes Kunden von seinem Obststand einfach wieder weg, weil sie keinen Korb haben, er?
Helmut Palmer nimmt für sich in Anspruch, dass er weiß, was richtig und was falsch ist. Und er handelt dementsprechend, auch wenn es schlecht fürs Geschäft ist.
Und dann haben wir natürlich ganz nah erlebt, als du eben fest zur Vesperpause zusammen im Café Pfudrer saßt. Und mir war er, ich habe eher Muffe gehabt vor ihm. Ja. Der war schon polternd, der konnte auch anders sein. Aber ich habe immer geguckt, dass ich, wenn die Marktbeschicker Pause gemacht haben, das haben wir zusammen gemacht, dass ich eher am anderen Ende des Tisches saß.
Ich glaube, mir wäre es auch so gegangen. Also, und ich glaube, der junge Bernd Gugel war nicht der Einzige, den Helmut mit seiner Art ein bisschen eingeschüchtert hat.
Helmut Palmer ist eben ein Rebell, durch und durch. Er ist sogar richtig stolz drauf, dass die Leute aus der Gegend ihn so nennen.
Ich werde sehr oft gefragt, wie wird man zum Rebellen oder gefällt Ihnen das Wort Rebell? Da muss ich sagen, das Wort Rebell gefällt mir sehr. Ich höre es wirklich gern. Aus dem einfachen Grund, ein Rebell ist nach meiner Überzeugung kein Randalierer, kein wilder Randalierer oder kein wilder Mann, wie das manche meinen, sondern ein Rebell ist ein Mensch, der an seinen Umweltverhältnissen leidet und diese versucht, tatkräftig zu ändern.
Genau das ist ja, was der Remstal-Rebell Helmut Palmer sein Leben lang versucht, ne? Dinge, an denen er leidet, tatkräftig zu ändern.
Und dafür ist er im Remstal und sogar bis in die Hauptstadt Stuttgart wirklich bekannt. Als Winfried Kretschmann dem frisch gebackenen grünen Abgeordneten Boris Palmer zum ersten Mal im Landtag begegnet, da weiß er nur, das ist doch der Sohn von.
Ich meine, das war eine stehende Größe einfach, nicht? Man kannte also sozusagen den Palmer und seine Familie schon lange. Er hatte ja was von seinem Vater. Ich nenne ihn ja oft einen Zeloten. Das ist ein Begriff aus dem Neuen Testament. Man kann das vielleicht so übersetzen, er ist ein Eiferer. Und das war sein Vater auch, also ein Eiferer.
Wer war der größere Eiferer?
Sein Vater, ja, mit weitem Abstand. Nicht?
Was Winfried Kretschmann hier mit dem kleinen Ausflug über die Bibel beschreibt, also dieses für eine Sache brennen und verbunden mit dieser Kopf-durch-die-Wand-Mentalität, also das, was wir schon das Palmer-Gen manchmal genannt haben. Wenn Helmut Palmer von etwas überzeugt ist, dann ist ihm alles egal, ne? Dann will er das um jeden Preis durchsetzen, ohne Rücksicht auf sich selbst oder auch irgendwie auf seine Familie, ne?
Und das wird spätestens dann klar, wenn man sich das Palmersche Elternhaus in Remshalden-Geradstetten anschaut. Nach Geradstetten ist es von der Stuttgarter Innenstadt mit dem Auto Richtung Osten so eine knappe halbe Stunde, wenn gerade kein Stau ist. Ein kleines Dörfchen, idyllisch zwischen Weinbergen und Streuobstwiesen. Im Ortskern sind nur noch ein paar wenige alte Fachwerkhäuser erhalten. Aber eins davon, das sticht wirklich ins Auge. Das Haus der Palmers, direkt an der Hauptstraße.
Hier hat Helmut Palmer mit seiner Frau Erika und den beiden gemeinsamen Söhnen gelebt. Und wenn du da stehst, wird dir nicht langweilig. Es gibt wirklich viel zu lesen. Das ist so ein altes Fachwerkhaus und in den verputzten Fächern zwischen den Holzbalken stehen lauter politische Parolen.
Also Palmer hat selbst sein Zuhause dafür genutzt, seine Überzeugungen so in die Welt zu blasen, ne?
Da stehen so Sachen wie Unruhe ist die erste Bürgerpflicht oder vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Für das Haus wurde Helmut Palmer von vielen immer so ein bisschen belächelt. Aber jetzt kommt's. Im März 2024, 20 Jahre nach seinem Tod, hat das Landesamt für Denkmalpflege das Haus Palmer in die Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg aufgenommen.
Mit welcher Begründung?
Weil es für die bürgerliche Protestbewegung in der Demokratiekrise der 1970er Jahre steht. Helmut Palmer wird heute als eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten in der jüngeren Geschichte Baden-Württembergs gesehen.
Dann ist sein Haus wirklich ein Denkmal für Helmut Palmer geworden. Also eine Form der Anerkennung, die er zu Lebzeiten von offizieller Seite nie bekommen hat. Da war er eher der, ich sag mal, lästige Krawallmacher. Für seine Familie war das bestimmt nicht einfach. Also ich denke mir die ganze Zeit, wie muss sich seine Frau Erika gefühlt haben?
Und für die Kinder erst. In den Ferien darfst du 5 Tage die Woche Obst einladen und auf dem Markt stehen. Das ganze Jahr über war sicher immer was auf den Obstwiesen zu tun. Bäume schneiden und pflegen, Äpfel sammeln, was weiß ich. Und zwischendrin Eintritt kassieren, wenn der Vater Wahlkampfreden hält. Aber selbst wenn sie in ihrem Zuhause in Geradstetten waren und gespielt haben, konnten sich Boris und Patrick Palmer nicht sicher sein, dass es ruhig bleibt.
Wir hatten ja Tourismus am Haus. Es gab viele Leute, die kamen, um es zu fotografieren. In der Regel war es tatsächlich so, dass mein Vater, wenn viele Leute drunten waren, dann rausgegangen ist und mit denen diskutiert hat. Das fand ich irre, dass mein Vater gesagt hat, ah ja, da ist wieder ein Bus. Das gab es tatsächlich, Bustourismus. Irre. Da gab es Szenen, wo 40 Leute aus dem Bus ausgestiegen sind, Bilder gemacht haben. Und da ist der Helmut in seinen Sandalen vor die Tür gegangen und hat gesagt, wer hat denn Lust auf einen Rettichsalat? Und dann reden wir über Brüssel und die Subventionspolitik. So.
Neben so eher skurrilen Geschichten wie dem Rettichsalat und der Plastikguck gibt es auch eine richtig tragische Seite der Leidenschaft für Demokratie. Du musst dir das mal vorstellen. Helmut Palmer sitzt zusammengerechnet etwa 1,5 Jahre seines Lebens im Gefängnis. Dazu kommen, ich weiß nicht wie viele, Geldbußen aus Gerichtsprozessen.
Oft ist die Anklage gegen Helmut Palmer Beleidigung oder üble Nachrede, aber auch Körperverletzung ist manchmal dabei. Einer der ersten Prozesse gegen ihn findet 1963 in Esslingen statt. Und ich muss gestehen, es wird immer schnell ein bisschen wirr, wenn es um diese Gefängnisstrafen geht und auch um die Prozesse. Ich versuche es mal kurz zu machen. Also Palmer streitet sich damals, 1963, mit Behörden und Beamten um eine Grundstückssache. Dabei beleidigt er wohl immer wieder Leute, auch Beamte, und greift einen von ihnen sogar tätlich an. Wegen einer Operation und einem Missverständnis verpasst Helmut Palmer dann den Gerichtstermin und wird daraufhin in Untersuchungshaft gebracht. Er fühlt sich ungerecht behandelt und tritt in Hungerstreik. Und nach einem Hin und Her kommt es dann wohl zu einer Schlägerei zwischen Palmer und Gefängnisbeamten.
Mit etwa 70 Jahren kommt Helmut Palmer ein letztes Mal ins Gefängnis, im Jahr 2000. Angeklagt ist Helmut Palmer mal wieder wegen Beamtenbeleidigung. Zum Zeitpunkt des Prozesses sitzt er schon im Gefängnis, weil er einen ersten Gerichtstermin platzen lassen hat und offenbar auch einige Geldstrafen nicht bezahlt hatte.
Es gibt einfach Motive, die sich da immer wiederholen.
Ein Kollege, der beim Prozess als Reporter war, hat mir erzählt, dass Helmut Palmer zu dem Zeitpunkt schon von seiner Krebserkrankung sichtbar gezeichnet war. Trotzdem ging es in dem Prozess wohl hoch her. Der Gerichtsreporter von der Stuttgarter Zeitung beschreibt es so.
Nachdem er seinen Pflichtverteidiger mit Wasser übergossen hatte, salutierte Palmer mit dem Hitlergruß, bewarf den Staatsanwalt mit einer ungebrauchten Windel und beantragte allen Ernstes die Einweisung des Richters in die Psychiatrie. Besonders hart ins Gericht ging der zu Überreaktionen neigende Bürgerrechtler mit dem Vorsitzenden, der die Schimpfkanonaden mit bemerkenswerter Gelassenheit ertrug und selbst bei Palmers Unterstellung nicht ausrastete, er hätte einen Muster-SS-Arzt abgegeben.
Da ist Helmut Palmer um die 70 Jahre alt. Verurteilungen, Geldbußen, Gefängnisstrafen. Diesen Mann kann sein Leben lang nichts bremsen.
Da hat meine Mutter tatsächlich, das wird immer wieder gern zitiert bei uns in der Familie, diesen wunderbaren Satz gehabt. Ach Helmut, Jetzt warst du in der Sache doch nur als Zeuge geladen und kommst trotzdem als Verurteilter nach Hause. Das gab es tatsächlich, dass er mal in der Sache, wo es gar nicht um ihn ging, nur als Zeuge aufgetreten ist und trotzdem mit einer Geldstrafe nach Hause kam, weil er sich's nicht hat nehmen lassen, den Richter darauf hinzuweisen, dass er an einer Sache einfach komplett daneben ist.
Diese Haltung, die hat ja schon die ganze Familie geprägt, das komplette Familienleben. Über Boris Palmers Mutter Erika haben wir bisher wirklich kaum gesprochen. Hat sie denn jemals irgendwas dazu gesagt, wie das Leben an der Seite von so einem Mann war?
Es gibt nicht viel über sie, aber ich habe einen Artikel von 2021 in der Gmünder Tagespost gefunden. Da hat sie über ihren Mann erzählt. Das war also rund 17 Jahre nach seinem Tod. Er sei der ideale Mann gewesen, sagt sie da, und schwärmt richtig von seinem Idealismus, seiner Zivilcourage, seiner Schwertgosch. Ist auch so ein schwäbischer Ausdruck für jemanden, der scharfzüngig ist. Sie muss ihren Mann wirklich geliebt haben, so wie er war, so kommt das darüber. Gelitten hat sie wirklich unter den Anfeindungen und dass dann halt das Geld immer für Wahlkämpfe und Zeitungsanzeigen draufging. Und genau das Geld wird auch zu einem Bruch zwischen Vater Helmut und Sohn Boris führen.
Ich betrachte mein Leben keinesfalls nur als Privatleben für mich und meine Familie, sondern ich bin der Überzeugung, aufgrund dieser Erlebnisse nach dem Kriege und während des Krieges, aber die zusammengefasst nach dem Kriege so richtig hier in Erscheinung kamen, dass man nicht tatenlos neben dem Leben stehen darf und für sich nur allein leben darf. Davon bin ich überzeugt, dass man das nicht darf und nicht soll und nicht kann, wenn man wirklich lebt. Das halte ich für eine Feigheit. Und ich bekenne mich zum Leben. Und dieses Bekennen zum Leben heißt Verantwortung haben, trotz allen Fehlern, die man selber auch hat und selber macht, oder vielleicht gerade wegen diesen Fehlern.
Helmut Palmer sagt hier doch irgendwie, es gibt kein Privatleben und es gibt kein reines Familienleben. Sein Verantwortungsgefühl drängt ihn zu all dem, was wir gehört haben. Angefangen dabei, Leuten, die eine Plastiktüte, die Guck, zu wollen, kein Obst zu verkaufen. Und endet damit, dass Busladungen von Touristen in sein Zuhause eingeladen werden, damit die auch was über Politik lernen. Und dazwischen hunderte von Wahlkämpfen, die aus der Familienkasse finanziert werden. Das ist schon ein sehr spezielles Verantwortungsgefühl, würde ich sagen. Es ist weniger ein Kümmern um Menschen oder um eine Gemeinschaft, sondern eher eine Verpflichtung zur Rebellion, zum Kritisieren, zum Widerstand gegen die herrschende Ordnung. Sowas vielleicht?
Und genau diese Verpflichtung sehe ich schon auch bei Boris Palmer. Wenn wir zurückgucken auf den Parkpinkler ganz am Anfang. Boris Palmer kann nicht an einer Situation vorbeigehen, über die er sagt, das ist falsch.
Was macht denn sowas mit einer Vater-Sohn-Beziehung? Boris Palmer hat ja schon gesagt, dass ihn der Vater abgehärtet habe für die politische Karriere. Das klingt nicht sonderlich liebevoll. Was würdest du denn sagen, wie war denn die Beziehung zwischen den beiden?
Dazu hat der jüngere Bruder Patrick ein paar Gedanken. Boris und Helmut müssen sich schon heftig aneinander gerieben haben.
Zum einen tatsächlich auch über ökologische Fragen, wo mein Bruder natürlich sehr zügig mit einem sehr intellektuellen Ansatz ans gleiche Thema rangegangen ist, dass mein Vater eher, vorsichtig gesagt, bodenständig ehrlich und basierend auf seiner reichhaltigen Erfahrung betrachtet hat. Da gab es Streit in der Sache, auf jeden Fall. Unser Vater ist in die Debatte eingestiegen mit einer Überzeugung. Und da war es relativ schwierig, gelegentlich deutlich zu machen, dass möglicherweise bei der Betrachtung der Fakten noch eine Lücke ist. Boris war da immer sehr zuverlässig, sage ich mal, und hat sich eigentlich immer erstmal darum bemüht, zu klären, was es denn eigentlich an Diskussionsgrundlage gibt. Also da war er sogar regelrecht verbissen. Und das finde ich auch heute noch gut, wenn ich ehrlich sein soll, zu sagen, dass man sich erstmal damit beschäftigen muss, was denn in der Sache zu sagen ist, bevor man sagt, und dazu habe ich eine Haltung.
Ich glaube, das müssen wir aufdröseln.
Diskutieren und streiten hat der junge Boris zu Hause gelernt. Und für seine Sache einzustehen.
Aber der entscheidende Unterschied, zumindest laut Bruder Patrick, ist, dass Boris Palmer erstmal Fakten will. Der Vater will mit dem Kopf durch die Wand. Und der Boris schaut erstmal, ob es nicht doch eine Tür gibt. So beschreibt Boris Palmer das auch selber. Bruder Patrick Palmer sagt auch, Teil von diesem Faktenhuber-Ding ist auch, dass Boris Palmer wirklich sehr klug ist.
Aufwachsen mit einem Überflieger ist da, glaube ich, die Überschrift. Das war ziemlich früh klar, dass Boris unglaublich talentiert ist. Und insofern, als der kleine Bruder, schaust du natürlich dann immer zwiespältig drauf. Ja, auf der einen Seite, muss ich sagen, hatte ich auch als Kind schon viel Bewunderung. Auch weil Boris mit seinen Talenten in die Gemeinschaft gegangen ist.
Ja, das hat er nicht genutzt, um sich abzugrenzen, sondern seine Fähigkeit, Leute zusammenzubringen für einen Zweck, das gab es schon in der Schule. Ja.
Boris und Patrick Palmer verbringen ihre komplette Schulzeit auf der Freien Waldorfschule Engelberg, nur ein paar Orte von Gerardstetten entfernt.
Es gab bei uns oft genug in der Phase, in der Boris 12., 13. Klasse war Richtung Abitur, wo Lehrer ausgefallen sind. Und weil Boris in vielen Themen so tief in der Materie war, kein Scherz, hat er oft genug unterrichtet.
Also die Eier musste er erstmal in der Hose haben, also dich vor deine Klassenkameraden zu stellen und unterrichten. Er ist eben nicht nur ein Faktenhuber, er hat auch ein stabiles Selbstwertgefühl, würde ich sagen.
Wenn man Boris mit neuen Argumenten beschäftigt, dann merkt man richtig, wie ich kann das hören, wie die Zahnräder da oben anfangen zu knattern. Ja? Also es geht dann allerdings leider auch so schnell, dass das Gegenargument sehr zügig gefunden wird und die dann überlegen muss, wie viel neues Futter du für ihn brauchst. Ja, er ist ja fix.
Das ist vermutlich ein Grund, warum er mit seinem Vater aneinander gerät. Wir sind jetzt in der Zeit rund um Boris Palmers Abitur, so Anfang der 90er. Patrick Palmer beschreibt ein großes Problem im Familienleben. Das Geld ist immer knapp. Vater Helmut steckt laut Patrick Palmer fast den kompletten Gewinn aus dem Obsthandel in seine Wahlkämpfe. Auch die Geldbußen sind wohl schmerzhaft spürbar. Die Söhne versuchen ihm klarzumachen, dass seine Art zu wirtschaften nicht optimal ist. Boris Palmer setzt sich dafür an den heimischen Rechner.
Damals gab es einen Schneider-CPC bei uns zu Hause. Das war einer der ersten Computer, die man zu Hause haben konnte, mit denen man programmieren konnte. Und er hat da angefangen, ein kleines Buchhaltungsprogramm zu schreiben, das für unsere Zwecke gedacht war. Sobald die Zahlen vom Tag verfügbar waren, konnte man tatsächlich auch sehen, was die Margen waren. Und unser Argument war immer, die Margen sind nicht ausreichend, ja, um Gewinn zu erwirtschaften mit dem Ansatz, den unser Vater zu dem Zeitpunkt verfolgt hat.
Und? Geldproblem gelöst?
Nein.
Mein Vater hatte natürlich trotzdem mehr Recht. Das hat an seiner Sichtweise damals nichts geändert, aber für uns war das eine tolle Erfahrung. Ja? Also zum einen einzusteigen, zu sagen, dann erfinden wir halt was. Zum anderen rauszufinden, dass wir nicht nur Recht hatten, ja? Also dass einige unserer Argumente ehrlich gesagt auch bescheuert waren, denn unser Vater hat den Betrieb viele Jahre geführt und wir haben da naiv draufgeschaut und gesagt, wir schauen uns jetzt ein paar Zahlen an. Betriebe haben normalerweise noch andere Sachen als nur Zahlen. Ja, aber es war eine spannende Erfahrung.
Spannende Erfahrung, das klingt jetzt eher nett.
Boris Palmer sagt, dass es für ihn das Ende war. Er muss raus aus Gerardstetten. Dass der Vater da keine Einsicht zeigt, das ist zu viel für ihn.
Und er hat dann immer so einen Moment gesagt, ja, du hast recht. Und am nächsten Tag war dann wieder irgendwie 500 D-Mark Zeitungsanzeige, die man auch hätte bleiben lassen können in der Zeitung. Also er konnte, das war fast Suchtverhalten, er konnte nicht davon lassen, seine politischen Überzeugungen für sehr, sehr viel Geld in die Welt zu bringen. Und dann habe ich immer gesagt, ich kann da nicht mehr mit. Also das ist mir einfach, ja, das ist mir zu viel. Und wie das die Verhältnisse auch von meiner Mutter dann prägt, wie viel Streit da in die Familie dann immer reinkommt und hohe Schulden trotz wahnsinnig viel Arbeit. Ich will da einfach jetzt mal nichts mehr zu tun haben. Ich muss da raus. Und dann hat man sich ja wirklich nur noch sehr selten gesehen. Und Handy oder sowas gab es ja noch nicht. Also monatelang keinen Kontakt. Vielleicht bin ich mal morgens vorbeikommen auf dem Wochenmarkt. Das war's dann auch.
Boris scheitert mit seinen Fakten, mit seinem Pragmatismus, mit seinem realistischen Blick auf die Welt an seinem Vater, weil der Vater die Fakten ignoriert. Boris Palmer verlässt das Zuhause also auch, weil der Vater seiner Meinung nach die Realität nicht sehen will?
Auch hier weiß ich nicht, was in Boris Palmers Kopf vorgeht. Aber ich glaube, das war zumindest ein Teil seiner Gründe. Gleichzeitig hätte er sich auch eine Uni viel weiter weg aussuchen können, was weiß ich, in Hamburg, Köln oder Rostock. Da hätte ihn dann auch vermutlich niemand gekannt. Aber nein, er geht ins vertraute Tübingen, wo er halt der Sohn des Remstal-Rebellen ist. Krass finde ich auch, dass sein Vater jeden Freitag mit seinem Marktstand in der Stadt ist und Boris Palmer sagt, wir hatten monatelang keinen Kontakt.
Gab es denn jemals eine richtig so eine offene Rebellion gegen den Rebellen? Also hat Boris Palmer irgendwas gemacht, um seinem Vater den Stinkefinger zu zeigen?
Es gibt eine Sache, von der wir wissen. Da dachte ich, das ist schon sowas wie eine Rebellion. Wenn sie auch erstmal sehr harmlos wirkt. Boris Palmer wird Mitglied in einer Partei.
Helmut Palmer wäre das niemals in den Sinn gekommen, oder?
Hätte ich auch gedacht. Aber es gab auch in Helmut Palmers Leben kleine Flirts mit Parteien. Zur Überraschung vieler tritt er 2 Jahre vor seinem Tod, also 2002, in die SPD ein. Angeblich, weil er hofft, dass er als Parteimitglied besser vor der Justiz geschützt sei.
Okay, damit hätte ich nicht gerechnet.
Er war auch nicht besonders lange Mitglied, muss ich dazu sagen. Sein Sohn Boris Palmer wird mit 24 Jahren Mitglied der Grünen und bleibt es für ziemlich lange Zeit.
Habe ich lange gezögert, weil ich da schon das Erbe von meinem Vater noch mitgeschleppt habe, der mir ja eigentlich mitgegeben hat, ja, das mit den Parteien, eigentlich ist das nichts und mach lieber was Eigenes. Und das hat ja bis dahin auch gut funktioniert. Also es gab jetzt keinen aktuellen Grund zu sagen, ich müsste Parteimitglied werden, weil diese ganzen Projekte waren ja eigentlich aus der Position Aschta heraus erfolgreich. Aber ich wollte halt, war ja schon in der Mitte von meinem Studium, nach vorne blicken, mehr gestalten und mir ist immer klar geworden, Abgeordnetenmandate, echten Einfluss gibt es bei unserem Grundgesetz halt nur, wenn man Mitglied in einer Partei ist.
Es ist schon bezeichnend, dass er hier sagt, echten Einfluss gibt es nur, wenn man Mitglied einer Partei ist. Den will der junge Boris Palmer schon, den echten Einfluss. Wenn dein Vater rund 250 Wahlen verloren hat, prägt das vielleicht auch deine Sicht darauf, wie du in dem System, das wir eben haben, politischen Einfluss nimmst?
Also Palmer tritt 1996 bei den Grünen ein. 1997 schafft er sich dann doch etwas räumlichen Abstand zu seinem Vater, dem Remstal und auch zu Baden-Württemberg. So viel räumlichen Abstand, wie eben nur geht. Er macht ein Auslandssemester in Sydney, Australien.
Nur um es an der Stelle einmal zu sagen, wir wissen natürlich nicht, ob die Reise nach Australien so mit der Beziehung zu Helmut Palmer zusammenhängt. Boris und Helmut Palmer sind auf jeden Fall ein paar Jahre auf Abstand, als Boris in Tübingen und Australien studiert. Vermutlich unter anderem, weil Boris Palmer nicht mit ansehen will, wie sein Vater das Familienbudget für die Wahlkämpfe verpulvert und einfach beratungsresistent ist, also aus Sicht seiner Söhne. Können Boris und Helmut Palmer den Konflikt irgendwann beilegen?
Der Konflikt erledigt sich von selbst, aus 2 Gründen. 1, Helmut Palmer wird einfach zu alt für Wahlkämpfe. In den 90ern gibt es noch eine Altersgrenze für die Wählbarkeit und die liegt damals bei 68 Jahren.
Also er hat die damals gültige Altersgrenze, die ist ja ironischerweise jetzt abgeschafft, erreicht. Deswegen konnte er nicht mehr für Bürgermeisterämter kandidieren. Damit war die Möglichkeit, das Geld dort auszugeben, einfach gesetzlich beendet. Das hat geholfen. Und zum anderen ist er dann ja an Krebs erkrankt. Das hat ihn ja fast die letzten 10 Jahre gequält. Und das macht natürlich dann einen Unterschied. Wenn du weißt, dein Vater ist krank, dann kommt man da logischerweise auch wieder näher zusammen.
Der Vater kann nicht mehr kandidieren und sich in seinen Wahlkämpfen verlieren. Und da wird es dann menschlich einfacher und die beiden können sich nochmal annähern. Aber ich würde sagen, bei Boris Palmer gibt es schon auch einen inneren Konflikt zwischen dem Faktenhuber und dem Palmer-Gen. Also den Verhaltensweisen, die er von seinem Vater mitgenommen oder mitbekommen hat, wie auch immer man das jetzt sagen will. Boris Palmer beschreibt das selber so.
Manchmal kommt der Palmer in mir zum Vorschein, dann werde ich etwas zu hart in der verbalen Attacke.
Und auf der anderen Seite ist er, zumindest in dem Bereich, sehr selbstreflektiert und hat gesehen, dass sein Vater vielleicht Zustimmung im Volk bekommt, aber niemals einen nachhaltigen Wahlerfolg kassiert.
Sie haben mal über Ihren Vater gesagt, er wollte immer mit dem Kopf durch die Wand. Ich will das auch. Ich gucke aber erst mal, ob eine Tür da ist. Stimmt das Zitat?
Das Zitat stimmt und das meine ich mit abgucken, weil mein Vater hat sich ziemlich viele Schrammen und schwere Beulen am Kopf geholt mit seiner Methode. Das will man da nicht unbedingt nachmachen.
Das Suchen nach der Tür hilft Boris Palmer. Ein bisschen zumindest. 2 Jahre nach dem Tod seines Vaters schafft Boris Palmer das, was Helmut nie geschafft hat. Er gewinnt eine Wahl und wird Oberbürgermeister von Tübingen.
Und das mit 34 Jahren. Als er da 2006 steht, auf dem Marktplatz vor dem Tübinger Rathaus, das muss ein wahnsinnig emotionaler Moment gewesen sein. Er hat gerade die Wahl gewonnen, im ersten Durchgang.
Es ist für mich was ganz Besonderes, denn dort war ich mit meinem Vater 20 Jahre auf dem Wochenmarkt und hier werde ich in Zukunft Oberbürgermeister sein. Das ist in meiner Biografie eine unglaubliche Verkettung.
Vielleicht hat er eins am Beispiel seines Vaters gelernt. Wenn du wirklich was mit deiner Mission erreichen willst, reicht es nicht laut zu sein. Du musst schon auch Leute hinter dir haben oder zum Beispiel eine Partei. Aber mit der gab es ja auch richtig Ärger. Dazu kommen wir aber noch. Boris Palmer ist, Stand Januar 2025, wieder parteilos.
Das Intellektuelli-Magazin Cicero hat dazu das perfekte Zitat. Boris Palmers Achillesferse heißt Boris Palmer.
Achterbahn, Leute. Die Achterbahn nimmt ordentlich Fahrt auf.
Sein Bruder Patrick sagt, Boris Palmer ist ungefiltert.
Und wenn man das versteht, wird es auch leichter, damit einen Umgang zu finden. Boris ist ungefiltert und das führt dazu, dass man ihn ansprechen kann und dass man über alles diskutieren kann und dass er da immer verfügbar ist. Aber er ist auch ungefiltert in dem, was von ihm nach draußen kommt. Also dieses Beispiel, dass er jemanden anspricht im Botanischen Garten, der da gerade die Notdurft verrichtet und sagt, das geht hier aber nicht und da hinten ist ein Toilettenhäuschen. Ist es die erste Pflicht des OBs in Tübingen, darauf hinzuweisen? Ich finde solche Geschichten, solche Anekdoten nach wie vor amüsant, weil es eben auch zeigt, dass er unverstellt ist. Zeitgleich will ich nicht verleugnen, ich würde das nicht machen. Und ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen. Mensch, Boris, muss denn das jetzt sein?
In der nächsten Folge schauen wir uns die politische Karriere von Boris Palmer genauer an. Und warum er vielleicht ausgerechnet in Tübingen Oberbürgermeister geworden ist und jetzt schon für ziemlich lange Zeit auch geblieben ist.
Ab diesem Zeitpunkt muss aber eins klar sein. Parallel zu den Erfolgen und der harten Arbeit als Oberbürgermeister lebt Palmer auf Facebook und in unzähligen Talkshows eine zweite Seite aus.
Boris Palmer lebt den Traum von Vater Helmut. Er kann in Tübingen an seiner Mission arbeiten, aber er kann eben auch den Mund nicht halten, wenn er etwas für falsch hält. Das bringt oft Ärger, klar, aber vielleicht macht es ihn auch unschlagbar sexy.
Ich habe mir sagen lassen, dass das Auto einen schlechten Hühnerfaktor hat. Das heißt, Frauen sollen nicht drauf abfahren. Das ist mir ganz egal. Den macht sexy, dann brauche ich nicht noch ein Auto, das sexy macht.
Also, ob Tübingen Boris Palmer sexy findet und welches Auto angeblich einen schlechten Hühnerfaktor hat, das erzählen wir in der nächsten Folge von Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung.
Wenn ihr jetzt schon alle Folgen hören wollt, findet ihr sie in der ARD Audiothek. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn doch und empfehlt ihn gerne weiter. Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2025.
Text und Recherche Sandra Kolnick und Alex Müller.
Redaktionsleitung Manuel Dörflinger.
Gesamtleitung Carola Eudenkott.
Sounddesign, Schnitt und Mischung Jens Baumgart und Jürgen Kaiser.
Musikkomposition Luca Sartori und Frieda Maurer von Highpitch.
Archivmaterial und Fact-Checking das Team der Hauptabteilung Information, Dokumentation und Archive des SWR.
Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler.
Projektmanagement Ellen Scarlett Messing.
Sprecher Benedikt Walesch.
Distribution und Social Media Florian Rimmele.
Besonderer Dank an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben und an Leonie Maderstein für ihre Unterstützung.
Zwei Promis treffen sich und versuchen, beste Freunde zu werden. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Die Promis podcasten einen Monat lang jeden Mittwoch miteinander, lernen sich kennen, diskutieren, labern und spielen. Und am Ende zeigt sich, bleiben die beiden in Kontakt oder war es doch nur eine Freundschaft auf Zeit? Im Dezember sind sich so Fernsehkoch Tim Melzer und Radsportler Jan Ullrich näher gekommen. Und dann ist auch schon wieder das nächste Promi-Duo dran. Wie eine Dating-Show, nur mit Freundschaft und Promis.